SWR 2, Kultur aktuell, der Podcast.
Ich möchte Menschen eine Welt zeigen, die sie so nicht kennen, sagt Christian Baron. Geboren 1985 in Kaiserslautern, heute Autor, der in Berlin lebt und diese Woche sein neues Buch herausbringt. 2020 ist das erste erschienen, Ein Mann seiner Klasse. Und jetzt der Roman Schön ist die Nacht. Und in beiden Büchern geht es um genau das, um eine Welt, die vermutlich die meisten, die diese Bücher lesen, nicht kennen. Es geht um Armut. Es geht um Leben und Aufwachsen und Träumen und Überleben am unteren Ende unserer Gesellschaft. Und darüber sprechen wir jetzt mit Christian Baron. Guten Tag, hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Horst und Willi, das sind die Helden, vielleicht auch Antihelden im neuen Roman. Der eine, so steht es diese Woche in einer Rezension, der eine baut Mist, der andere versucht, ein guter Mensch zu sein. Trifft es das?
Ja, es trifft es in jedem Fall, wenn man die Ausgangssituation nimmt. Aber was mich besonders gereizt hat an diesen beiden Typen ist, dass sie jeweils für sich genommen weder das reine Böse noch reine Helden sind. Eben Menschen, die eben aus dem echten Leben gegriffen sein können. Und deshalb stimmt das dann auch doch nur zum Teil, dieses Zitat.
Ja, sie sind nicht zwingend Antipoden sozusagen, sondern sie wechseln sich ein bisschen ab auch in den Rollen, finde ich.
Ja, und sie machen einander das Leben immer wieder gegenseitig schwer und manchmal ist es dann so verknotet, dass man gar nicht mehr genau weiß, wer hat eigentlich hier angefangen. Und das ist, finde ich, sehr, sehr reizvoll, das literarisch zu verarbeiten.
In der Tat, man muss manchmal überlegen, warum macht das jetzt Horst? Das ist doch eigentlich Willi. Da gebe ich Ihnen recht, das war auch beim Lesen mein Eindruck. Diese beiden lernen wir kennen als Jungs, als noch nicht mal Männer. 1944 treffen sie sich und rückblickend eint sie dann, dass sie beide nie wirklich eine Chance haben. Oder wie man so sagt, sie kriegen nie wirklich einen Fuß oder beide Füße auf den Boden. Und sie machen trotzdem weiter. Und wir erleben als Leserinnen, als Leser dieses Scheitern mit. Ich würde aber gerne wissen, ist es aus Ihrer Sicht tatsächlich ein Scheitern?
Ja, also wir haben uns vorher mit meinem Lektor dann auch, als ich mich darüber unterhalten habe und im Vorfeld mit dem Verlag gefragt, immer wieder tauchte diese Camus-Frage auf, müssen wir die beiden uns als glückliche Menschen vorstellen? Also in diesem Sisyphus-Mythos, man steht jeden Morgen auf, rollt die Kugel den Berg hoch und weiß, dass sie wieder runterrollen wird und man nächsten Tag wieder anfangen muss. Das ist in gewisser Weise etwas, das für diese beiden Figuren auch gilt. Und ich habe sowieso generell so meine Probleme mit dem Begriff des Scheiterns, weil er normalerweise darauf ausgerichtet ist, dass ein Mensch ökonomisch nicht erfolgreich ist. So ist das geframed in unserer Gesellschaft. Bei diesen beiden Männern ist es eben beispielhaft wie in fast jedem Leben viel, viel komplizierter in Wahrheit. Und das wollte ich zeigen, sodass ich durchaus sagen würde, dass es sie einander Freund-Feinde sind, sage ich dann auch gerne. Das ist mein Eindruck, die beide mehr oder weniger edle Motive haben. Also sie wollen das Versprechen der sozialen Marktwirtschaft annehmen. Also das sagt, wenn du dich genug anstrengst, kommst du aus eigener Kraft nach oben. Und dass sie es beide nicht schaffen, sagt mehr über die Gesellschaft aus als über sie, finde ich.
Ich glaube, man kann sich darauf einigen, dass wenig Schönes, traditionell Schönes in diesen Lebensgeschichten, wie wir sie da kennenlernen, steckt. Warum der Titel Schön ist die Nacht?
Ja, der Titel war relativ schnell klar, als mir dieses Lied begegnet ist. Schön ist die Nacht ist eine Tango-Serenade aus den 30er Jahren. Ich weiß, dass das auch das Lieblingslied meines Großvaters mütterlicherseits gewesen ist. Meine Großeltern haben sich ihren ersten Tanz zu diesem Lied gemacht. Also hat das für mich schon mal eine ganz große emotionale Bedeutung. Und das Motiv der Nacht ist auch dann im Laufe des Schreibens und des Konzeptionsprozesses dieses Romans zu einem Leitmotiv geworden, sodass für mich ganz klar war, dass diese scheinbaren Gegensätze, Schönheit und Nacht, man spricht der Nacht ja eher die negativen Seiten zu, die man so kennt, diese Gegensätze bilden sich in diesem Titel ganz gut ab, die auch auf die meisten Figuren, die im Roman auftreten, zutreffen.
Sie haben schon die Ökonomie angesprochen. Horst sagt oder denkt an einer Stelle in den 70ern spielt das, ich zitiere mal, alle sprachen immer von anständiger Arbeit. Er fand die Idee zum Kotzen. Warum waren alle so erpicht darauf, sich gegen ein bisschen Schmerzensgeld kaputt zu schuften? Christian Baron, warum?
Tja, die Frage kann ich auch nicht wirklich beantworten.
Nein, man muss vielleicht auch dazu sagen, der Roman schafft es auch nicht auf mehr als, ich glaube, 370 Seiten.
Nein, ich glaube, da hätte auch der doppelte Umfang nicht gereicht. Es ist in jedem Fall so, dass ich an dieser Figur sehr interessant fand, dass er intuitiv schon sehr genau kapiert, wie der wie es läuft in diesem bestehenden System. Und trotzdem, also er stemmt sich dagegen, indem er glaubt, er müsste ein paar Gaunereien machen, damit er durchkommt, weil mit ehrlicher Arbeit ist ja noch keiner reich geworden. Dass er dann aber erst recht scheitern muss, weil er keine Chance bekommt, weil er eben deviantes Verhalten, nennt man das in der Soziologie, anwendet, also erst recht abweicht und damit erst recht zu dem wird, der er werden soll. Das ist eine besondere Tragik, die da drin steckt. Ich finde es natürlich immer wahnsinnig sympathisch, wenn jemand intuitiv sagt, Erwerbsarbeit ist etwas, das eigentlich abzulehnen ist. Das macht diesen Typen für mich viel sympathischer bei all dem Schlimmen, das er ja auch anrichtet im Laufe seines Lebens.
Ist das heute noch so, dieses unbeantwortete Warum? Wenn man ihm jetzt zuhört, hat man nicht das Gefühl, wir reden über die 70er Jahre.
Ja, das ist etwas, das gar nicht wirklich so mein erster Impuls war, zu sagen, jetzt erzähle ich mal eine Geschichte, die uns heute noch ganz viel zu sagen hat. Mein Impuls war, ich möchte selbst wissen, wie war das denn damals in der Zeit, in der ich noch nicht gelebt habe, in den 70er Jahren, also in der Bundesrepublik, von der heute alle oder viele Menschen, auch von links teilweise, sehr nostalgisch sprechen und sagen, damals gab es die Bildungsexpansion, damals war der Sozialstaat noch viel besser als heute und überhaupt, wir müssten nur dahin zurück. Und ich wollte die Perspektive von unten ganz konsequent einnehmen und habe da sehr schnell gemerkt, dass es damit nicht ganz so weit her ist, dass beispielsweise der Wohlstand der damaligen Zeit durch Rassismus erkauft ist, durch ein viel starreres Patriarchat, als wir es heute haben. Und da war ich erstaunt und erst da sind mir die Parallelen zu heute klar geworden, dass es, wenn es um sogenannte Gastarbeiter geht, wir auf einmal heute merken, okay, wir haben heute andere Formen des Rassismus, aber der selbst ist noch sehr stabil. Auch was den Feminismus angeht, gab es viele Fortschritte, aber sagen wir mal, patriarchale Strukturen sind noch nicht wirklich komplett abgeschafft. Und da ist noch viel zu tun. Und wir entdecken auch in der ökonomischen Sphäre, wenn es darum geht, dass das Versprechen auf sozialen Aufstieg aus eigener Kraft einfach ein absoluter Mythos ist. Das ist es heute viel mehr, als es damals war. Aber man muss dazu sagen, es war es damals eben auch schon.
Ihr literarisches Schreiben hat ja angefangen im, nicht ganz heute, aber in Ihrem ersten Buch geht es ums Aufwachsen in den 90ern in extremer Armut, mitten in Deutschland, auch in Kaiserslautern. Jetzt spielt dieser neue Roman, Schön ist die Nacht, früher. Es geht um die Generation vor Ihrer eigenen. Sie haben es gerade gesagt, als Sie noch nicht lebten, Ihre Großelterngeneration steht im Mittelpunkt. War Ihnen das von Anfang an klar, dass diese Geschichte dazugehört und auch erzählt werden muss?
Während ich Ein Mann seiner Klasse geschrieben habe, da tauchen ja schon die beiden Figuren Willi und Horst als die Opas des Ich-Erzählers auf. Da habe ich gemerkt, wenn ich jetzt weiter erzähle, was treibt mich da am ehesten an, worüber will ich am meisten wissen? Und da war von vornherein klar, diese Figur des Horst, die in dieser Erinnerung des Ichs in Ein Mann seiner Klasse das reine Böse ist. Darüber will ich mehr erfahren, weil dieser Mensch kann nicht das reine Böse sein, das ist fast niemand. Und da war klar, okay, das Nächste, was ich schreibe, ich habe dann quasi den Füller beiseite gelegt bei einem Mann seiner Klasse und habe sofort mit dem Nächsten angefangen, weil mich das unglaublich umtreibt, diese Fragen.
Wie wichtig ist die Authentizität hinter Ihren Geschichten?
Ich glaube nicht, dass es unabdingbar ist, immer wieder zu betonen, was eben jetzt in meinem Fall zutrifft, nämlich, dass es ein reales Fundament meiner eigenen Familiengeschichte gibt. Es ist aber, glaube ich, sehr wichtig, Bescheid zu wissen, wie das Leben in Anführungszeichen da unten ist als Autor. Also man muss nicht selber in Armut gelebt haben, um gut über Armut schreiben zu können. Aber die Lebenswelt, die sollte man schon ganz ehrlich beschreiben können. Dazu gehört eben dann, dass man nicht irgendwie in so eine Proletkult-Romantisierung verfällt und erst recht nicht irgendwie in Sozialporno schreibt. Und ich habe schon gemerkt, dass das für mich als jemand, der wirklich weiß, worum es geht, das wahnsinnig schwer ist, da die Balance zu halten, wenn es auf eine Strecke von 380 Seiten geht.
Das ist auf dieser Strecke ein durchaus schmerzhaftes Lesen. War es auch ein schmerzhaftes Schreiben?
Ja, sehr. Also ich bin sehr, sehr glücklich darüber, dass ich die Möglichkeit hatte, meinen Brotberuf des Journalismus für ein Jahr auszusetzen, weil ich ein Stipendium hatte. Sonst ich hätte das nicht nebenher schreiben können. Das war wahnsinnig schmerzhaft. Ich musste ja auch in der eigenen Familiengeschichte sozusagen tief graben, habe Dinge erfahren, die ich absolut nicht wusste. Meine Großväter sind beide schon gestorben, meine Großmütter auch. Ich weiß, also ich konnte sie nicht mehr selber wirklich befragen und da war das schon echt richtig hart und ich bin noch dabei, mich davon zu erholen.
Christian Maron, jetzt haben Sie schon angesprochen, Ihren eigentlichen, ist immer blöd, aber Ihren anderen Beruf, den Journalismus. Jetzt ist Armut Ihr großes Thema. Sie sind Journalist und Schriftsteller, eigentlich beides. Wo hört für Sie denn Journalismus auf und wo fängt für Sie Literatur an?
Ach, ich empfinde beide Arten des Schreibens und des Arbeitens schon als sehr, sehr unterschiedlich, weil wirklich beim literarischen Schreiben die Realität eben nachrangig ist. Das ist der entscheidende Unterschied. Und beim Journalismus ist das absolut Wichtigste, dass man jeden Fakt zweimal checkt, bevor man ihn niederschreibt. Und für mich ist deswegen das literarische Schreiben vielleicht nicht die wahrere Form der Arbeit, aber die wahrhaftigere. Gerade wenn es um die eigene Familie geht, in der ich einfach weiß, dass Erinnerungen in einem arbeiten, mit denen ich muss ja mit den Erinnerungen anderer arbeiten, wenn ich über eine Zeit schreibe, die ich selbst nicht erlebt habe, nämlich der Tante und so weiter. Und da ist es ganz wichtig, dass ich mich von der Pflicht zur Wahrheit befreie, um einfach auch die tiefer liegenden Wahrheiten zu finden. Und das hat mich in gewisser Weise auch selber befreit, ja.
Ich habe deshalb gefragt, weil die Botschaft oder der Kern Ihres Schreibens aber vielleicht doch ein ähnlicher ist. Sie haben mal gesagt, die Armen in diesem Land, in dieser Gesellschaft sollten nicht besser behandelt werden, sondern die Armut sollte abgeschafft werden. Braucht es mehr, womöglich wieder mehr, politische Literatur? Es gab mal den Begriff des Klassenkampfromans.
Ja, ich finde das auch gar nicht irgendwie negativ. Ich finde es toll, wenn es Klassenkampfromane gäbe. Der Klassenkampf findet real ja statt, nur leider überwiegend von oben. Ich bin der Meinung, dass man mit einem Leitartikel im Journalismus politisch in den Individuen, in den Menschen selber weniger regen und erreichen kann als durch einen literarischen Text. Das ist an meinem Beispiel eben, kann ich das deutlich machen, ein Mann seiner Klasse, als ich mit Lesungen unterwegs war, da sind teilweise danach CDU-Wähler zu mir gekommen, die mir gesagt haben, dass sie jetzt mal drüber nachdenken, weil sie das, was jeden Tag in der Zeitung als Zahlen lesen, jetzt mal konkret erzählt bekommen haben und sie das mal richtig zum Nachdenken bringt. Und ein größeres Kompliment kann man mir eigentlich nicht machen.
Christian Baron, wie groß ist denn die Gefahr des Gedankens beim Lesen? Ach guck, der Junge hat es ja nun geschafft, erfolgreicher Schriftsteller, geht doch, wenn man nur will.
Ja, dem kann ich dann in Gesprächen wie diesen zum Beispiel immer wieder gegenarbeiten. Ich habe ja zum Glück die Möglichkeit, auch öffentlich zu sprechen und immer wieder zu sagen, wer mein Buch genau liest, vor allem ein Mann seiner Klasse, der sieht, dass ich es ohne fremde Hilfe nicht geschafft hätte in den Beruf des Journalismus oder an die Universität, dass das die Grundvoraussetzung bei mir war. Ich hatte eben einfach Glück und ich finde, es sollte nicht vom Glück abhängen, für welches Leben man sich entscheidet. Absolut, das sollte in einer demokratischen, in einer sozialen Gesellschaft, die wir qua Grundgesetz sein sollen, ist das eigentlich verkehrt. Und wie Sie das eben zitiert haben, das gilt nach wie vor. Es geht absolut darum, die Armut abzuschaffen und wir haben eine Gesellschaft, in der das möglich ist. Man muss es nur wollen.
Christian Baron, herzlichen Dank fürs Gespräch.
Danke für die Einladung.
Ihr neuer Roman Schön ist die Nacht bei Klaassen erscheint heute, 28. Juli.
SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.